Herzlich willkommen, liebes Publikum, liebe Zuhörende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr es auch immer haben wollt. Die 37. Folge der Diskussionen steht an. Mein Name ist Noah Klaus, ich befinde mich in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland in Berlin und mir digital gegenüber Herr Jean-Philipp Kindler. Wie geht's dir?
Ja, doch, es ist okay. Ich sitze in Hamburg. Wir kommen uns quasi immer näher im Laufe der Jahre dieses Podcast-Formats.
Dann treffen wir uns am Ende in Uelzen, oder was?
Ja, das wird der große Kompromiss. Der große Kompromiss ist Uelzen. Nee, aber es ist in Ordnung. Es ist ganz in Ordnung. Wir waren ja auch eine Zeit lang nicht da.
Ja, das stimmt. Wir haben uns gedacht, wir lassen mal einfach mal ein halbes Jahr ins Land fließen. Die nächste Folge ist dann wahrscheinlich im Frühjahr 2028. Das ist so zumindest der grobe Plan gerade.
Ja. Ja, es ist schlicht und ergreifend so, kann man ja vielleicht mal kurz was sagen. Ich glaube, bei uns beiden ist einiges passiert. Bei mir kommt jetzt einfach noch so ein bisschen Erkrankung dazu. Ich musste mich in Therapie begeben. Ich wurde dazu angehalten und da bin ich jetzt viel mit beschäftigt. Und manchmal schafft man da nicht alles gleichzeitig. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und so. Das kommt ja im Oktober raus bei Rowohlt. Das war alles sehr dicht, sehr viel. Aber jetzt ist wieder die Zeit da und die Kräfte, die Lebensgeister kommen zurück, Noah. Und es wird sich nicht weiter versteckt, sondern es wird sich wieder der Theorie zugewandt mit großer Liebe und großer Lust. Und deswegen sind wir wieder da. Und wir bemühen uns natürlich jetzt um Regelmäßigkeit. Das haben wir immer behauptet bei den letzten Folgen. Aber es lag eher an mir, muss man schon sagen.
Ist ja auch kein Verbrechen. Wir können ja einfach mal sagen, dass das so für uns so ein kleines Herzensprojekt ist, was wir so nebenbei machen.
Und es ist ein Safe Space.
Ja, genau. Es ist einfach ein Safe Space für zwei weiße junge Dudes, die einen Podcast machen. Das ja. Gibt es so eigentlich fast gar nicht auf der Welt, muss man dazu sagen.
Kleiner Sascha Lobo-Moment.
Gut, jetzt aber in medias res. Wir haben uns gedacht, wir suchen uns sowas richtig knackig, frisch, handliches aus. Wir haben die Ereignisse der letzten Monate so ein bisschen gescannt und wir gucken natürlich auch immer so nach Sachen, die so nicht so beleuchtet werden, wie sie es vielleicht verdient hätten. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja gerade Polykrise, ne? Joffi? Herzlich willkommen in der Polykrise. Ja, es gibt Krieg 800 Kilometer weit weg von mir oder 1000 oder 1200. Ja, was gibt's noch? Es gibt Krieg, es gibt Klimawandel, es gibt Energiedebatten und dann gibt es eben auch noch Finanz- und Bankenkrisen.
Ja, das stimmt, nur ist das ja so, also wir haben ja uns vorgenommen, Diskussionen, was bedeutet das eigentlich? Es werden ja jetzt immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazukommen, deswegen kann man das vielleicht nochmal sagen. Wir versuchen uns natürlich immer mit Diskursen auseinanderzusetzen, die massenmedial stattfinden und wir fragen uns dabei, welche Standpunkte sind dabei vielleicht überrepräsentiert oder unterrepräsentiert. Das ist immer so die Herangehensweise, ne? Also ein diskurskritisches Podcast-Format, wenn man so möchte. Jetzt haben wir uns gedacht, gut, dann schauen wir uns doch einfach mal an, gibt es irgendwie auch so ein paar Nicht-Diskurse? Da wirst du mir wahrscheinlich gleich direkt wieder reingrätschen, so wie ich dich kenne, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, es macht den Charme ja auch aus. Aber ich finde, dass diese Bankenkrise 2023, das haben irgendwie gar nicht so viele Leute im Ohr und ich muss mich dazu zählen. Also obwohl die Geschehnisse unglaublich eigentlich sind aus den letzten Wochen und Monaten, gerade im März, ist dann doch vor allem unter jungen Linken kaum die Rede davon.
Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Ich habe auch so das Gefühl, dass so um mich rum niemand so richtig jetzt über hier Silicon Valley Bank, um die es gleich auch gehen wird, oder um die Credit Suisse irgendwie kümmert. Das ist irgendwie sehr entrückt manchmal. Mhm. Würde ich schon sagen, die Bankenkrise, da gebe ich dir recht. Aber ich würde sagen, trotzdem das Thema Wirtschaft jetzt im Allgemeinen und die Tätigkeiten der Zentralbanken, würde ich aber doch sagen, dass das gar nicht so. Also, ich würde die Gegenfrage stellen, ist der massenmedial so abwesend? Also
nee, ich würde sagen, das, was sozusagen angeschwemmt wird, ist anwesend. Also sowas wie Inflation und so diese Selbstbefragung, okay, wie geht's mir jetzt eigentlich, wenn ich für meine Tomaten 4 Euro bezahle? Was ja auch vollkommen richtig ist, ne? Okay. Also dass man sich da beschwert und dass man sich denkt, das kann doch jetzt irgendwie alles nicht sein. Ich kaufe hier für ein Frühstück ein und zahle dafür genauso viel, wie wenn ich im Café frühstücken gehe. So, also das, was sozusagen angeschwemmt wird am Strand, am medialen Strand, das nimmt man schon wahr, aber das, was sich sozusagen am Grund des Ozeans irgendwie zusammenbraut, die Hintergründe, da scheinen doch relativ wenig Menschen Interesse zu haben. Und das klingt jetzt gerade schon so moralisch, aber ich möchte mich da, wie gesagt, nochmal mit reinklinken, weil unser Vortelefonat war ja ganz witzig, weil wir so gesagt haben, was genau passiert da eigentlich so? Und das fanden wir interessant.
Also worüber genau sprechen wir jetzt eigentlich?
Ja, genau.
Ne? Also wir hatten eben auch Angst, so jetzt so einfach so drauf loszulabern und dann so gefährliches Halbwissen zu verbreiten.
Ja.
Und das wird aber vielleicht trotzdem passieren, so ein bisschen jetzt
ja,
gleich.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja, und dann könnte man jetzt natürlich sagen, okay, ne, gut, Jungs, dann haltet doch einfach das Maul. So, wenn ihr es nicht wisst, dann lasst es doch einfach, ne, kauft euch ein Eis, geht angeln, das Wetter ist schön.
Das ist natürlich aber für uns zwei keine Option. Man könnte sagen, klassischer Hi-Him-Moment. Aber nein, wir wollen es gar nicht so polemisieren, weil es ist ja eigentlich wirklich ganz interessant. Das ist ja doch unter Menschen, die sich da auskennen, wenn man sich so die Twitter-Timeline von Adam Tooze beispielsweise so anschaut oder anderen Leuten, die bei Twitter viel aktiv sind und sich um diese Themen kümmern, dann ist da schon die Rede von der größten Banken oder der größten Krise im Finanzsektor seit 2008.
Ja.
Und das finde ich doch ganz interessant. Also, dass man jetzt 15 Jahre später wirklich enorme Turbulenzen hat, aber dann doch irgendwie en Detail wenig Menschen darüber Bescheid wissen, was da eigentlich los ist. Und da wollen wir vielleicht versuchen, das ein wenig zu ändern, beziehungsweise genau diesen Umstand mal zu thematisieren. Warum ist das so?
Wir kommen vielleicht dann am Ende so ungefähr in diese Richtung. Also ich glaube, das ist ein allgemeineres Problem, das bezieht sich nicht nur auf das Finanzwesen, sondern wir hatten, ich glaube, sowas Ähnliches auch schon jetzt bei Corona, ne? Wo dann irgendwann von, wie heißt er jetzt noch, Christian... Oh, wie hieß er, unser?
Drosten.
Oh Gott, das ist jetzt... Ja, Drosten, ja.
So schnell fallen die Helden.
Ja. So schnell geht's, ja. Ne, Christian Drosten redet dann irgendwas über irgendwelche Spaltstellen in diesem NDR-Podcast. Und da war dann ja auch irgendwann so ein bisschen so für viele Leute das Ende der Fahnenstange erreicht. Für mich ehrlich gesagt auch. Und das heißt also, verschiedene Problemlagen der Welt, sag ich mal, spielen sich jetzt mittlerweile auch zum Teil in sehr abstrakten oder abstrahierten Sphären ab. Und da zählt eben das Finanzwesen so ein bisschen dazu, ne? Wenn man so die Financial Times abonniert hat, das geht da schon richtig ab, ja?
Ja.
Also wenn man mal da so reingeht, da werden Artikel über Artikel geschrieben. Trotzdem habe ich so das Gefühl, es gibt so einen bestimmten Graben zu dem alltäglichen Leben von vielen Menschen, zum Strand sozusagen.
Ja, es ist nicht so Instagrammable, es ist nicht so telegen, man kann sich relativ schwer einen pastellfarbenen Slide-Beitrag zum Thema Credit Suisse vorstellen. Das kommt irgendwie nicht so ganz durch, so, aber ich würde ja auch, bevor wir richtig einsteigen, dir mal die Frage stellen wollen, ob du nicht auch den Eindruck hast, und jetzt Mut zur Verschwörungstheorie, so möchte ich es eigentlich gerne mal anmoderieren, aber ich persönlich glaube ja, auch so ein bisschen dem Intro des Filmes The Big Short folgend, dass diese Diskurse auch überkomplex gemacht werden.
Mhm.
Ich glaube, dass halt so dieses, ich sag's jetzt mal ganz polemisch, dieses technokratische Rumgewichse dann doch immer auch ein wenig einschüchternd klingen soll.
Mhm.
Ich meine damit jetzt gar nicht, dass es halt irgendwie eine kleine Clique gibt, die sich dieses Herrschaftssystem ausdenkt und das nach vorne verwaltet. Das ist ja sehr unredlich, ein solches Kapitalismusverständnis. Aber ich glaube schon, dass man diese Diskurse durchaus zugänglicher machen könnte, wenn man denn wollen würde.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, ganz am Ende kann man es auch runterkochen zu, ja, du wirst abgezogen. Ne? Also.
Du Opfer. Du blöder Hans, guck in die Luft. Was machst du jetzt?
Ja, so ein bisschen schon. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass da extra Barrieren aufgebaut werden. Wir sind ja auch nicht die Ersten, die sich damit beschäftigen. Ich habe auch nochmal irgendwo ein Zitat herausgesucht, das Henry Ford, also dem großen Autobauer aus den, was ist das, Jahrhundertwende und 20er Jahre da.
Ja.
Das wird ihm zugeschrieben, er hat das nicht so gesagt. Das ist quasi eine Paraphrasierung. Auf Englisch heißt das Nicht-Zitat: It is perhaps well enough that the people of the nation do not know or understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Ja, also in diesem Zitat sagt Henry Ford ja dann quasi auch, der Machtapparat zieht sich eben so ein bisschen hinter diese Wissensbarrieren zurück.
Ich würde auch sagen, also das ist ja durchaus so dieses technokratische Element. Anstatt, dass man tatsächlich die Themen dort packt, wo man sie packen sollte, nämlich auf der Ebene der Verteilungsfragen oder auf der Ebene des Klassenkampfes, der Klassenauseinandersetzung, ne, die Frage, wer bekommt eigentlich wie viel vom Kuchen, wird es eine ganz, ganz technische Diskussion, bei der es scheinbar gar nicht mehr um diese Fragen geht, sondern es geht um Finanzprodukte und es geht darum, wie funktionieren die ganz konkret. Also es ist wirklich.
Und dann, Rettungsschirme, ganz wichtig auch.
Rettungsschirme, ganz genau, ja. Aber man zieht sich eigentlich in eine ganz fiktionale, spielerische Welt zurück. Und darauf werden wir natürlich später noch zu sprechen kommen, weil Fiktionen hier natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielen.
Mhm. Ja. Jetzt müssen wir natürlich aber auch den Leuten, die jetzt so wie wir das jetzt nicht so richtig auf der Pfanne haben und hatten, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen sagen, was passiert ist, oder? Also was ist jetzt eigentlich im Februar und im März, nee, im März hat's richtig angefangen, ne? Was ist da eigentlich genau passiert? Also Silicon Valley Bank, das haben jetzt vielleicht manche schon gehört. Ich hatte da bis dato nie was von gehört. Ich wusste nicht, dass diese Bank existiert.
Interessanterweise, obwohl es ja die Bank ist, die aus guten Gründen Silicon Valley Bank heißt, ne? Also das ist die Bank, die sozusagen die meisten Einlagen in den eigenen Bilanzen hatte von eben hippen Startups eben aus jener Sphäre. Also eigentlich ganz interessant, aber mir auch völlig unbekannt.
Okay, und was war jetzt passiert? Die hatten also sozusagen als Assets, als Vermögenswerte US-Staatsanleihen.
Genau.
Oder?
Richtig, und die... Das ist ja eben so, dass US-Staatsanleihen oder Staatsanleihen im Allgemeinen, also Anleihen, bei denen Staaten als Schuldner fungieren, als relativ oder als sehr, sehr sicher gelten. Ja, also weil die ja nur dann ausfallen, wenn Staaten bankrott gehen und das passiert ja nun wirklich nicht so schnell. Ne? Nur dann käme es eben zu einem Zahlungsausfall und dementsprechend gelten die als risikoarm. Und die Silicon Valley Bank hat eben 2021 US-Staatsanleihen, also Treasuries im Wert von 100 Milliarden Dollar gekauft, um sich abzusichern, kann man so sagen.
Okay, und jetzt ist aber was passiert, was die Jungs von der Silicon Valley Bank nicht so ganz so, man hätte es vielleicht ein bisschen wissen können, aber gut. Ja. Was ist passiert? Die Fed, die amerikanische US-Notenbank, hebt die Zinsen einfach an, weil sie die Inflation bekämpfen möchte. Und das macht Geld natürlich teurer.
Genau, und warum macht die Fed das? Also erstmal ist ja sozusagen der Glaube, der dahinter steckt, ist ja einfach, wenn wir es teurer machen, sich Geld zu beschaffen für Banken, Unternehmen etc. pp., dann schwächen wir ja die überhitzte Wirtschaft, die laut dieser Logik zur Inflation führt, künstlich ab. Geld wird teurer, dementsprechend hast du eigentlich dann halt einfach eine Inflationsbremse so gesehen.
Und das führt aber dazu, dass auch die Staatsanleihen jetzt mit höheren Zinsen daherkommen, weil sich so viele Leute dahin flüchten wollen. Oder wie habe ich das zu verstehen?
Ja, also im Prinzip ist es genau so, ne? Also die meisten Banken kaufen eben Staatsanleihen, um das eigene Portfolio abzusichern, um in diesem Portfolio eben auch Wertpapiere zu haben, die sehr risikoarm sind. Aber wenn halt die Nationalbanken, also die US-Notenbank, die Zinsen auf ein Hochheben, welches es seit 16 Jahren nicht gegeben hat, kann das natürlich relativ schwierig werden. Aber was natürlich ganz viele Leute sagen, die sich damit besser auskennen als wir, ist, dass es schon strange ist, dass die Leute in der Chefetage der Silicon Valley Bank das jetzt nicht haben kommen sehen. Weil das ist ja... Also die Fed und auch die EZB gehen ja mit ihrer Zinspolitik insofern offen um, als dass man das vorher weiß.
Ja, okay, ja. Gut, da geht's jetzt schon wieder los. Ich bin jetzt schon wieder so, merke so, okay, jetzt taste ich mich so langsam auf das gefährliche Halbwissen-Eis raus. Ne? Jetzt also bitte alles mit ein bisschen Grain of Salt nehmen, also mit ein bisschen Fragezeichen. Wir haben allerdings jetzt als Resultat, die bleiben sozusagen jetzt auf diesen alten, unattraktiveren Staatsanleihen sitzen. Das ist so geil. Okay, sagen wir es mal so, ganz, ganz, ganz runtergebrochen. Die steigenden Zinsen der Zentralbank haben einen negativen Effekt auf das Portfolio von der Silicon Valley Bank.
Richtig, das kann man sagen.
So, das kann man sagen. Vielleicht gehen wir jetzt wieder zurück dahin, wo wir uns noch sicher fühlen, ja? Und jetzt verbreitet sich das Gerücht, aha, die Silicon Valley Bank, die steht gar nicht auf richtig stabilen Füßen sozusagen. Und dann geht ein, man kann schon sagen, Bankrun los.
Richtig. Also die Leute, die halt eben in der Silicon Valley Bank ihre Gelder parken, wenn man so möchte, ganz vulgär ausgedrückt, schauen natürlich immer auf Zukunftserwartungen und fragen sich, ist diese Bank noch zahlungs- und handlungsfähig? Und in dem Moment, wenn in der Öffentlichkeit dieser Eindruck eben nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, ziehen natürlich Personen und Unternehmen diese Gelder dort ab, weil sie sich fürchten, dass halt eben diese Bank zahlungsunfähig wird.
Auch eine ganz krasse so psychosoziale Dimension.
Ja, genau. Ganzen, also ne? die positive Narration, die gute Rede von den positiven Zukunftserwartungen fällt aus. Ja, das heißt, die fiktionale Blase platzt und die Leute sagen, okay, alles klar, das Vertrauen ist zerstört, ich ziehe meine Gelder dort ab.
Das bringt natürlich die Zentralbank auch in eine ganz komische Position. Ich habe mal so ein Tweet rausgesucht. Twitter ist ja seit der Elon Musk-Übernahme nicht mehr so richtig genießbar eigentlich. Mittlerweile werden nur noch diese Blauhaken-Leute hochgespült, die aber dafür bezahlen. Es ist alles sehr strange geworden bei Twitter.
Es war ja schon immer eine Kulturkampfarena, aber jetzt ist es eine Kulturkampfarena, in der sozusagen der Akteur, der diesen Schauplatz zur Verfügung stellt, auch Teil des Kulturkampfes ist.
Ja, genau. Jetzt hat es eine ganz eigene Dimension bekommen. Aber gut, ein Account namens Wall Street Silver, also irgendjemand von diesen Investment Bros, die aber gleichzeitig Memes machen, na gut, der hat geschrieben, The Fed is trapped. There are no good choices. Soaring inflation versus banking crisis with more banks failing. Which way should they go? Mhm. Man hat jetzt also die Möglichkeit, wir lassen die Inflation laufen und heben die Zinsen nicht an, um sowas wie Silicon Valley Bankkollaps zu vermeiden. Oder wir ziehen die Daumenschrauben richtig an, die Zinsen ziehen wir hoch, wir wollen sozusagen diese überhitzte Wirtschaft künstlich abwürgen. Und dann haben wir aber das Problem, dass die ganzen Banken uns schlapp machen, weil die das irgendwie überhaupt nicht mehr gebacken kriegen.
Man muss natürlich hier als kleinen intellektuellen Serviervorschlag mitliefern, dass das natürlich halt auch eine bestimmte volkswirtschaftliche Sichtweise ist, die da drin vorkommt, ne? Denn wir erinnern uns ja beispielsweise auch an Maurice Höfgen, der hier auch mal zu Gast war, der ja beispielsweise sagt, nee, eine Inflation bekämpft man eigentlich nicht dadurch, dass man die Wirtschaft künstlich abschwächt, sondern im Gegenteil. Ne? Also da kann man sich vielleicht nochmal bei Maurice Höfgen oder auch bei Wohlstand für alle nochmal genauer darüber informieren, was ist eigentlich Inflation und wie entsteht sie? Weil in diesem Meme kommt ja ein Inflationsverständnis zu tragen, welches beispielsweise andere Leute, die ich interessant finde, so nicht haben. Ne? Weil hier wird ja davon ausgegangen, Inflation entsteht dadurch, wenn halt einfach mehr Geld da ist als Produkte auf der Angebotsseite. Also dadurch wertet sich dann eben Geld auf und bla 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 bla.
Ich hatte jetzt bei der aktuellen Inflation und bei dem, was ich dann auch noch gelesen habe, habe ich mich aber auch noch mal gefragt, haben denn diese MMT-Leute mit ihrer Inflationstheorie so in der Form recht, sage ich mal? Ich muss dann auch sagen, dass ich einen Artikel nochmal gelesen habe von einem Ökonomen, der eigentlich dieses Quantitative Easing, also dieses Mittel, mit dem das Geld in den Markt gepumpt wird, also diese Anleihenaufkäufe der Zentralbanken, also dieser Ökonom hat das erfunden oder vorgedacht und er kritisiert das jetzt, weil er sagt, es gibt einen Unterschied, ob man das Geld eben in produktiven Zwecken leitet, also als Kleinkredite für kleine Unternehmen etc. oder ob man einfach Geld zur Verfügung stellt für Konsum oder für Finanzprodukte oder um Banken zu retten, wo das quasi nicht in einen produktiven Zweck verwandelt wird. Und er hat dann gesagt, das eine sorgt für Inflation und das andere eben nicht. Also
genau, also es ist ja so. Also grundsätzlich entsteht ja Inflation in meinem Verständnis nicht einfach dadurch, dass die Privathaushalte mehr Geld zur Verfügung haben, sondern die Inflation entsteht dann, wenn Privathaushalte mehr Geld zur Verfügung haben, aber die Produktionsseite nicht nachzieht. Weil die allgemeine Logik wäre ja erstmal, ja, okay, ich habe im Monat 200 Euro mehr, dann kaufe ich mir vielleicht an 2 Tagen mehr im Monat meine teuren Brötchen beim Biobäcker. So, und der Biobäcker zieht ja aber dementsprechend mit der höheren Nachfrage in der Regel nach und produziert mehr Brötchen. Dann, wenn das passiert, passiert auch keine Inflation. Ja, wenn halt eben die Produktionsseite nachzieht. Die Inflation kommt dann und dadurch, also dementsprechend finde ich das richtig, was du gerade von dem Ökonomen erzählst. In dem Fall, wenn also der Bäcker aber nicht mehr produzieren kann, warum auch immer, dann kommt es natürlich zu einer Inflationsspirale oder einer Inflationsentwicklung. Und deswegen sagen Leute wie Maurice Höfgen ja auch immer, das Geld als Ressource an sich ist nicht knapp, was aber knapp ist, sind Ressourcen. Ja, du musst dir nicht die Frage stellen, haben wir genug Geld, um Schulen zu sanieren, sondern haben wir die Leute und das Material, um das zu machen.
Während Corona war es dann ja eben so, dass Geld ausgeteilt wurde, hier konsumiert mal weiter, während gleichzeitig die Pandemie dafür gesorgt hat, dass ja eigentlich die Produktionskapazitäten und die, ja, die Lieferwege und so weiter unterbrochen und nicht mehr so funktionieren konnten, wie sie eben eigentlich sollten.
Und dann haben wir natürlich jetzt auch mittlerweile verstanden, dass es durchaus auch Lebensmittelkonzerne gab, die halt diese allgemeine Inflationsstimmung, diese Wahrnehmung, diese massenmediale Wahrnehmung, okay, alles wird teurer, auch für ihre Zwecke ausgenutzt haben und gesagt haben, ja gut, aber dann machen wir hier, setzen wir von uns nochmal ein ordentliches Ding drauf, weil die Leute erwarten ja sowieso gerade, dass es teurer wird. Und dann können wir das ja hier nochmal ein bisschen für uns nutzbar machen. Also das kommt natürlich auch noch dazu.
Gut. Jetzt kann man sich dann natürlich fragen, wenn wir mal die Klammer zumachen wollen und wieder zurück zur Silicon Valley Bank kommen.
Endlich.
Warum haben die Jungs das nicht kommen sehen? Ich habe mich dann mal in ein paar Subreddits zum Thema so ein kleines bisschen schlau gemacht. Und da war auch oft davon die Rede, dass man das irgendwie gar nicht fassen könnte, dass das Management von der Silicon Valley Bank sich nicht gegen diese steigenden Zinsen so richtig abgesichert hat. Und es gab auch einen Artikel in der Financial Times, in der über diese psychologischen Mechanismen gesprochen wird, die zu sowas führen. Und die Welt der Finanz ist eben auch stark von solchen psychischen Stimmungslagen geprägt. Wir hatten das jetzt gerade mit dem Bankrun, wie der entsteht. Und in solchen Chefetagen sind, glaube ich, Zweifler und Warner einfach nicht so gern gesehen. Ne? Das ist einfach, es trübt einfach die Stimmung so. Wolf of Wall Street hat es ja versucht, so ein bisschen darzustellen und zu illustrieren, wie sehr es dann, glaube ich, wirklich so einen toxischen Optimismus gibt. Ne?
Es ist im Prinzip Religion, ne? Also es ist halt so, der okkulte, lustige Verein trifft sich im Keller und alle haben ihre Robe an und irgendeiner sagt, irgendwie finde ich das ein bisschen strange, was ist denn hier los und so. Und alle anderen sind so, Alter, verpiss dich mal, was ist denn mit dir? Junge, wir haben jetzt hier irgendwie unseren Weihrauch am Start, Alter, was willst du jetzt? Also, also ich kann wirklich nochmal The Big Short empfehlen von Adam McKay, wo das auch so richtig vorkommt, ne? Also wo es halt eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die einfach sagen, ey, guckt euch das bitte hier mal an, das ist völlig eindeutig, dass die ganze Nummer hier krass an die Wand gefahren wird. Und die Leute wurden damals belächelt. Also das war halt so, ach komm ihr. Und dazu kann man vielleicht dann doch nochmal ein interessantes Buch zur Hand nehmen, welches, glaube ich, bei uns in Folge 15 schon mal eine Rolle gespielt hat. Ich habe es auch nochmal nachgeguckt, wo wir über Geld im Allgemeinen gesprochen haben. Und zwar Jens Beckerts Fiktionale Erwartungen. Er ist Soziologe. Und da finden wir doch ein interessantes Zitat. Eine damit zusammenhängende Implikation ist, dass Erwartungen Konsequenzen in der realen Welt haben. Da sie den Akteuren helfen können, ihre Bemühungen zu koordinieren, können sie sich auf die Zukunft auswirken. In der Soziologie wird dieses Phänomen anhand des Konzepts der selbsterfüllenden Prophezeiung beschrieben, heute gemeinhin als Performativität bezeichnet. Mhm. Ja, also alles, was sozusagen als fiktionale Erwartung erstmal entsteht, kann eben Konsequenzen in der realen Welt haben. Und das ist ja dann eben in jener Branche ganz offenbar ganz wichtig und ganz zentral.
Ja, ja, also dass das da mit reinspielt, was für Vorstellungen diese Leute sich machen von ihren Profiten etc. und auch von dem, wie sich die Wirtschaft im Allgemeinen entwickeln wird, ist für das Problem da auf jeden Fall ganz zentral.
Das schließt so ein bisschen an Keynes an, der mit diesem Begriff der Lebensgeister operiert hat und damit sagen wollte, dass Wirtschaftsakteure sich erstrebenswerte zukünftige Weltzustände ausmalen müssen, damit sich die Wirtschaft trotz der Unberechenbarkeit der Ergebnisse weiterentwickeln kann. Und das ist ja wirklich Prophezeiungen und Religion, das hat ja alles eine ordnende Funktion. Mhm. Wir stellen uns vor, dass das Faktum der Unordnung, wir wissen es eigentlich nicht, wie es ausgeht, aber wir tun alle gemeinsam jetzt mal so, als wüssten wir es.
Damit kann man natürlich auch das Wachstum des Kapitalismus und das Mehrwerden und den Aufstieg und die Profite, die kann man natürlich schön immer in die Zukunft hinein verlagern. Und man checkt gar nicht so richtig, dass es eigentlich gar nicht mehr die Zeit dafür ist und dass theoretisch auch pessimistische Zukunftseinstellungen grundsätzlich wahr sein können, ne? Aber man braucht ja. Du musst halt eben nach vorne gehen, damit überhaupt irgendwas passiert.
Das schließt ja so ein bisschen an das, was Ulrike Herrmann in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus beschreibt. Das sollte man nicht so verstehen, als dass Ulrike Herrmann sagt, sie wünscht sich jetzt eine Revolution oder so. Mhm. Das ist nicht ihre Position, sie ist ja Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Sondern sie hat einfach so diese Position, okay, wir gucken auf die klimapolitische Realität und wir gucken auf die Notwendigkeit kapitalistischer Systeme, ergo das Wachstumsparadigma, das geht in keiner Weise in der Zukunft zusammen. Dementsprechend ist das Ende des Kapitalismus eine Notwendigkeit. Mhm. Und das passt ja auch zu dem, was du gerade angedeutet hast. Vielleicht sind diese Zeiten einfach auch vorbei. Wir haben ja tatsächlich auch Stagnationen. Mhm. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du ja so ein bisschen die Vermutung, dass man sich dementsprechend eigentlich auf diesen Handel von fiktionalem Kapital oder in diesen Handel von fiktionalem Kapital zurückzieht, weil da sind noch Wertsteigerungen und Wachstum möglich.
Genau, ne? Man muss im Prinzip so ein bisschen die Zukunft anzapfen, um sich das jetzt schon in die Bücher zu schreiben. Ja?
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Dynamik, die wir gleich nochmal ein ganz kleines bisschen besprechen können. Inwiefern dieses fiktive Kapital seit den 70er Jahren eben über Ansprüche auf zukünftigen Wohlstand ja eigentlich ganz reale Verteilungsfragen so ein bisschen übertüncht hat. Ja,
ja,
du hast es gerade auch schon angesprochen. Mhm.
Ja, und vor allem nicht nur die Überschätzung der Zukunft im Allgemeinen spielt dabei eine Rolle, sondern wie Jens Becker zeigt, auch die Einschätzung, die Selbsteinschätzung der beteiligten Akteure. Er schreibt, wie die modernen Verhaltensökonomen gezeigt haben, neigen die Menschen dazu, ihre Erfolgschancen in wirtschaftlichen Unternehmen erheblich zu überschätzen. Ironischerweise ist diese übermäßige Zuversicht zugleich eine Voraussetzung für die Wachstumsdynamik des Kapitalismus. Die evokativen Überschüsse fiktionaler Erwartungen sind das Lebenselixier des Kapitalismus. Auch das ist ja so richtig The Wolf of Wall Street, ne? Die gehen da alle hin und sind so, ne? Und au, ja, und keine Ahnung, weiß ich nicht. Feiern ihre Partys, knallen ihre Drogen und sind alle so, oh Gott, ja, richtig geil, Mann, und so. Und das ist tatsächlich wirklich eine ganz treibende Kraft, ganz offenbar.
Mhm. Gut. Das also zu den Ursprüngen von dem ganzen Stress, also diese Silicon Valley Bank, Leute haben das einfach nicht kommen sehen, waren in ihrem Optimismus quasi gefangen.
Mhm.
Da ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen dieser epistemische Erkenntnisgraben, von dem ich schon wieder gesprochen habe. Dann passiert wieder sowas, dass dann so in der Berichterstattung auch so Metaphern benutzt werden, ne? Die man dann einfach mal so liest. Also zum Beispiel so, der Niedergang der Silicon Valley Bank in den USA sorgt für Instabilität auf dem europäischen Bankenmarkt. Und ich bin so,
ja.
Wie? Hä? Wie kann ich mir das vorstellen? Das sorgt für Instabilität ist für mich so eine seltsame Sprachhülse, die wieder, glaube ich, irgendwas extrem Technisches verdeckt. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wie jetzt diese Instabilität aus den USA nach Europa geschwappt ist. So, wie ist das passiert?
Und zum anderen ist es ja auch so eine edle Lüge, wenn man so möchte, denn, also wie Adam Tooze auch in einem Taz-Interview gesagt hat, so, dieser Sektor ist per se instabil, ganz notwendigerweise, das sehen wir ja auch an diesen Entwicklungen. Also wie soll denn ein Sektor stabil sein, wenn die Stabilität des Sektors ganz inhärent darauf basiert, dass Leute gute Erzählungen entwickeln, die von Menschen geglaubt werden. Ja, also das kann ja nicht stabil sein. Von daher fragt man sich dann in einem doppelten Sinne, was soll das genau bedeuten? Also, what the fuck, halt einfach.
Genau, und was dann jetzt, um die Story zu Ende zu erzählen, also irgendwie wurde die Credit Suisse angesteckt, ist ja auch nochmal sowas. Wie sagen die noch einmal? Nicht, die infizieren sich, sondern, aber man soll so ein Weitergehen der Krise möchte man dann immer verhindern, ne? Man möchte das stabilisieren. Okay. Jetzt hat das nicht geklappt, sondern die Credit Suisse, eine der beiden großen Schweizer Banken, Investmentbanken auch, die ist jetzt plötzlich instabil, was auch immer das bedeutet. Ja, und was macht der Schweizer Nationalrat? Okay, bam, wir ziehen jetzt mega schnell hier so eine Fusion von der Credit Suisse mit der UBS, quasi der anderen großen Bank, durch. Die werden jetzt quasi so Elefantenhochzeitmäßig, macht das jetzt einfach mal zusammen.
Genau, und es ist halt extrem, also es ist eigentlich sehr witzig, denn die Credit Suisse wurde aufgekauft von der UBS durch einen mit 9 Milliarden Euro vom Schweizer Bundesrat abgesicherten Kredit. Ja, das heißt, diese Bank wurde jetzt nicht verstaatlicht, sondern der Staat hat einfach nur gesagt so, ah ja, okay, die eine Bank will die andere kaufen, ja, falls das schief geht, kein Problem. Also das ist halt im Prinzip so das Ding. Und es ist so ganz interessant, dass natürlich solche staatlichen Rettungsaktionen immer zu mit einer Formulierung begründet werden, die auch genau in die gleiche Kerbe schlägt, wie du es eben gesagt hast. Denn da wird nämlich immer gesagt, ja, die ist too big to fail. Die Credit Suisse ist too big to fail. Die ist also zu systemrelevant, um ausfallen zu können. So, und das ist ja super interessant, weil jetzt halt die Gesamtbilanz dieser neuen Monsterbank nach der Übernahme bei 1,7 Billionen US-Dollar lag. Was die Definition von too big to fail ist. Also man hat jetzt einfach, ich verstehe, also das ist alles so wirr. So, man hat, ist so hingegangen und hat sich so gedacht, so, okay, das ist irgendwie too big to fail. Was machen wir? Wir machen einfach noch eine größere Bank. Es ist so, dass, ich habe das Gefühl, diese ganze Branche läuft so, es ist so das Gegenteil vom Imposter-Syndrom die ganze Zeit. Es ist so institutionalisierte Großkotzigkeit, wenn man so will.
Ja, und institutionalisierte Selbstüberschätzung.
Ja, genau.
Ja, wir schaffen das auf jeden Fall, ist alles kein Problem. Nee, jetzt müsst ihr gerettet werden. Ah, blöd. Oh Mann.
Nur als kurzer Einschub nochmal, das ist ja auch ganz interessant, so als Ideologiekritik am Neoliberalismus, weil Neoliberale sagen ja die ganze Zeit so, Alter, verpiss dich mit deinem Staat, lass mich in Ruhe, Alter, die freien Märkte sollen hier einfach agieren. Ah, scheiße, eine Bank ist pleite gegangen. habt ihr Zeit? Wie sieht's aus? Können wir uns Dienstag mal treffen? So,
Ja. Ja, also da gab's ja schon bei Quinn Slobodian in diesem Buch Globalisten gab's ja auch schon mal die Argumentation, Neoliberale sind nur vordergründig antistaatlich oder für den freien Wettbewerb oder so, ne? Im Hintergrund ging es immer darum, dass der Staat eigentlich außen diese Sphäre der reinen Wirtschaft irgendwie abzusichern hat, ne? Also der ist sozusagen der Wachmann. Auch in den Vorstellungen von Leuten wie Hayek oder so. Und ja, wir können jetzt ja einfach mal, wenn wir uns die Geschichte seit der Jahrtausendwende angucken, ne, wir haben also jetzt schon wieder 2023 massive Eingriffe von Seiten der Zentralbanken und der Bankenaufsicht, also in den USA auch diese FDIC oder wie die heißen. Und man kann ja fast schon sagen, das Finanzsystem wird mittlerweile wie routiniert stabilisiert. Ja. Also ich bin jetzt knapp 30 und ich habe jetzt schon mitbekommen, als kleiner Steppke hier, als Jugendlicher, die 2008er Rettungsaktion, ja, nicht so richtig gepeilt damals, aber schon irgendwie, oh, da ist was. Dann diese Rettungsaktion während Corona, wo Adam Tooze im Lockdown einen ellenlangen Aufsatz nach dem anderen drüber geschrieben hat. Und jetzt schon wieder 2023 eine Bankenkrise, wo schon wieder irgendwie diese Signature Valley Bank wegklappt, First Republic Bank auch. Man kann ja fast schon sagen, dass so diese Finanzinstitute und die Aufsicht beziehungsweise die Zentralbanken Hand in Hand arbeiten. Da gibt's ja auch personelle Verflechtungen noch und nöcher.
Ja.
Also das ist alles gar nicht koscher.
Nee, das ist nicht koscher und öffnet ja auch Tür und Tor für Verschwörungserzählungen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz irgendwie eingeschoben wissen. Dass wir natürlich auch unter Linken ein krudes Kapitalismusverständnis haben. Nämlich so dieses Verständnis, es gibt eine kleine Clique, wie eben schon erwähnt, und die regeln das alles irgendwie auf ihre technokratische Weise. Und da entwickelt sich dann natürlich halt so ein ganz komisches Ding von wegen, ja, die Konzerne lenken hier die Geschicke. Ne? Das ist ja irgendwie so dann doch immer häufiger zu finden. Aber wenn man dann sowas liest und sich sowas reinzieht, dann versteht man auch, woher diese Vorstellung kommt. Ja, also weil das natürlich schon eine für sich abgeriegelte Sphäre ist, so.
Ja.
Ne, wo du eben völlig zu Recht gesagt hast, man hat dann wirklich so einen epistemischen Graben zwischen normaler Lebenswelt und dieser technokratischen Welt. Aber wir können ja vielleicht mal so ein bisschen uns mit dieser Begrifflichkeit auseinandersetzen, nämlich too big to fail, was das eigentlich bedeuten soll.
Grundsätzlich ist das ja relativ klar, ne? Also irgendjemand ist jetzt, wie du schon erklärt hast, zu wichtig, dass der irgendwie bankrott gehen könnte oder so. Und das ist ja auch inhärent eigentlich ein Widerspruch im Kapitalismus dann selber, weil der normale Wettbewerb kennt das ja nicht, ne? Also wenn du verkackt hast, hast du verkackt.
Richtig.
Dann ist dein Betrieb halt pleite. Für den normalen Otto auf der Straße gilt das ja auch. Wenn ich hier mit meinem Schlüsselbetrieb oder was weiß ich, oder irgendeiner Bäckerei, wenn ich halt das nicht hinbekomme, dann muss ich halt zumachen. So. Aber okay, für die Größeren gilt das jetzt anscheinend nicht, wenn man systemrelevant ist.
Ich sehe dich ja eher tatsächlich eher in so einem intellektuellen Start-up-Café. Das würde ich eher als... Aber es ist ganz richtig, was du sagst, ja. Und man kann sich vielleicht auch mal anschauen, wie denn diese Formulierung vielleicht auch entstanden ist und dazu passend zu dem, was du gesagt hast, nämlich halt irgendwie so dieses Ding von wegen, naja, wenn man halt pleite geht, geht man halt pleite im Kapitalismus. Das ist eigentlich ganz interessant, weil im Zuge der Finanzkrise 2008 Alan Greenspan, Ökonom und ehemalig auch Chef der Fed, folgenden interessanten Satz sagte: If they are too big to fail, they are too big. So, und das ist ja ganz interessant, ne? Weil wieder, Credit Suisse ist jetzt halt noch bigger geworden durch diese Fusion mit der UBS. Und da scheint der Lerneffekt irgendwie nicht ganz so richtig zu greifen. Adam Tooze sagt in der Taz im Interview, die Schweizer haben das ganze Regelwerk über den Haufen geworfen. Diese neue Bank ist für die Schweiz von überwältigender Größe. Hinzu kommt, dass die Nationalbank absolut aberwitzige Mengen an ausländischen Währungen angehäuft hat, um den Kurs des Schweizer Franken zu drücken. Die Schweiz ist eine vollends manipulierte Volkswirtschaft mit enormen Risiken.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Also ja, dieser Glaube, also ich war ja auch immer noch naiverweise teilweise davon ausgegangen, ja okay, die staatlichen Institutionen, die Zentralbanken und so, die machen das wirklich nur defensiv so blöd. Aber da hat sich ja wirklich einfach jetzt ein Muster eingeschlichen oder eine... Ja, fast schon wie so ein Automatismus, ne? Mhm. Sobald reiche Leute mit ihrer großen Finanzinstitution zu Problemen kommen, da ist man natürlich für die da als Staat, ne?
Da steht man Gewehr bei Fuß, ja.
Vielleicht nochmal was ganz kurz zu der Geschichte von dieser Entwicklung. Wir kamen gerade schon darauf, dass in den 70ern das Ganze so ein bisschen angefangen hat. Warum? Da gehen nämlich diese Ausnahmejahre, die Trente Glorieuse nach dem Krieg zu Ende, ja, so 50er, 60er, 70er, so Anfang 70er noch. Na, da war ja alles gut, weil man ja wieder aufbauen konnte, es wurde alles immer mehr, das heißt eben Profite und Löhne hatten immer einen Zuwachs, es gab quasi keinen Grund, sich die Köpfe einzuhauen, ne, da gibt's
richtig,
ja sogar,
weil die Leute halt irgendwie über eine gewisse Zeitspanne irgendwie nach und nach auch in die Lage gebracht wurden, gut, jetzt kaufe ich mir meine Mikrowelle und dann kaufe ich mir noch dies und dann kaufe ich mir noch das. Also dieser Wirtschaftsausschwung, dieses Wirtschaftswunder war ja im realen Leben der Menschen durchaus spürbar.
Klar, wenn es für dich besser geht, ne, dann hast du ja auch keinen Grund, mit den anderen in Verteilungskämpfe zu treten. Warum auch?
Ganz genau.
Geht ja so auch.
Und diese Entwicklung kam dann zum Ende so ein bisschen. Und da hätte sich ja eigentlich anschließen müssen, dass es sowas wie Klassenkampf gibt.
Und der ist ja dann... Oder das ist zumindest die Theorie von vielen Leuten, die sich mit dieser Finanzialisierung und dieser Deregulierung in den 70er und 80ern beschäftigen. Dieser Klassenkampf oder dieser Verteilungskampf, der ist eben wie so überlagert worden, indem nämlich die Finanzialisierung die Zukunft angezapft hat, es eine vermehrte Verschuldung gibt und eben ganz neue Finanzprodukte entstanden sind. Ja, wo eben dieses Zusatzgeld umgeschichtet wurde. So der Theoretiker, auf den ich gleich zu sprechen komme, ein junger Pariser Professor namens Cédric Durand an irgendeiner der 12 Pariser Universitäten, der nennt das eben auch fiktives Kapital. Der Begriff ist schon ein bisschen älter, er greift den jetzt eben auf. Auf Englisch heißt das Buch Fictitious Capital, How Finance is Appropriating Our Future. Ja, also wie das Finanzwesen sich unsere Zukunft aneignet.
Mhm.
Bei dem Theoretiker Wolfgang Streeck zum Beispiel gab es dafür eine andere Formulierung. Von dem gibt es auch ein ganzes Buch, das heißt Gekaufte Zeit, die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Da geht es genau um das, was ich gerade beschrieben habe.
Mhm.
Bei Durand kommt das eben auch ganz krass durch, ne? Seit den 80ern ist es ja ganz seltsam. Einerseits gibt es viel krassere irgendwie Finanzprofite, Auszahlungen von Aktien, also unglaublich viel mehr Gewinn oder Steigerung von Vermögen wird dadurch gemacht, dass man überhaupt erst Geld hat. Also aus Finanzprodukten entsteht extrem viel Surplus, wie man sagen könnte, ja. Während ja eigentlich die Wachstumsraten der westlichen Gesellschaften so ein bisschen rumdümpeln eben, ne?
Man kann es halt so ganz vulgär sagen, wenn man sich so also diese gängige Metapher vornimmt, nämlich der Kuchen, so, dann könnte man sagen, der Kuchen wächst eigentlich nicht mehr, also müssten eigentlich halt irgendwie Arbeiter und Kapitalisten dann sich streiten und sich fragen, wer kriegt was von diesem Kuchen? Und jetzt kommen halt diese Tech-Bros um die Ecke und sagen, schau mal, ich habe hier ein Hologramm von einem Kuchen. Habt ihr Bock?
Das Hologramm ist natürlich auch geil, aber ich verkaufe dir jetzt einen Wertschein für einen Kuchen, der in 2 Jahren gebacken wird. Hast du da nicht Lust drauf?
Ja, genau. Ja, das ist noch besser. So, und alle sind so, ja, ich glaube, dass dieser Kuchen in 2 Jahren gebacken wird. Ja. So. Und er wird dann aber auch den Leuten so verkauft oder die Leute kaufen den so, als würde er schon existieren. Mhm. Obwohl es nur das Versprechen gibt, dass er irgendwann gebacken wird.
Genau, ja. Also Durand kommt dann eben auch darauf, dass er sagt, dass diese Finanzialisierung, also die eben so Rechte auf noch zu erwirtschaftenden Reichtum in Zirkulation bringt, ist ja auch schon ein Hammer, ne? Also
ja.
Es gibt also diesen Überschuss an Kapital, der jetzt da aufgehäuft ist, der ist aber nicht in reale Güter komplett umtauschbar.
Mhm.
So ein bisschen wie beim Bankrun auch, ne? Die Bank hat eigentlich ziemlich viel Geld, aber wenn jetzt alle gleichzeitig zum Bankautomaten gehen, dann halt eben auch nicht.
Richtig.
Und daraus leitet er dann eben ab, dass es eigentlich immer nötig ist, dass die Krisen, die aus diesen Luftschlössern entstehen, von staatlichen Stellen gelöst werden.
Mhm.
Und jetzt fange ich auch schon an mit diesen Metaphern wie Luftschlösser oder keine Ahnung was, ja?
Ja.
Man ist dazu gezwungen, für das normale Verständnis solche Begriffe zu benutzen. Und er kommt am Ende, und dann schließe ich auch gleich, am Ende des Buches kommt er, oder hat er für mich nochmal eine sehr gute Metapher, die das so ein bisschen zusammenfasst. Ich übersetze frei auf Deutsch. Die Hegemonie des Finanzwesens wird nur durch die bedingungslose Unterstützung der öffentlichen Hand aufrechterhalten. Sich selbst überlassen würde das fiktive Kapital kollabieren. Doch das würde auch unsere gesamte Wirtschaft mit in den Abgrund reißen. In Wahrheit ist das Finanzwesen ein Meister der Erpressung. Und das fasst es für mich eigentlich super zusammen. Also es ist wie so eine Art Geiselnehmer, der sich eigentlich die ganze Zeit neben die Realwirtschaft stellt und sagt, ey, wenn ich mir jetzt hier von der Seite in den Schädel blase, dann bist du auch tot. Deswegen würde ich jetzt mal weiterarbeiten. So, weißt du?
Ja.
Das ist es ja eigentlich. Reiche Leute, die sich an die Realwirtschaft ketten und sagen, mach weiter, sonst fliegt ja alles in die Luft.
Ja, es ist halt so ein bisschen, oder? So, Leute könnten halt hingehen und sagen so, ihr habt den Leuten versprochen, dass ihr in 3 Jahren diesen Kuchen backt. Ich sehe es nicht mehr. Und das Problem, was ihr damit habt, habt ihr selber. Und die anderen sind so, nee. Also dieses Versprechen, dass wir diesen Kuchen backen werden, ist auch so wichtig für euch, dass ihr mit uns gemeinsam jetzt so tun müsst, als könnten wir in 3 Jahren diesen Kuchen backen. Versteht ihr? So. Und das ist ja ganz interessant, ne? Weil ich habe dann einfach mal diesen Wikipedia-Artikel zu dieser Formulierung too big to fail gelesen. Und die deutsche Übersetzung heißt aber nicht too big to fail, also der deutsche Wikipedia-Artikel, sondern wird mit Systemrelevanz übersetzt. Und da ging dann bei mir direkt die Assoziation auf, Corona-Zeit, irgendwie Leute, die im Lebensmittelsektor arbeiten, Systemrelevanz, Pflegekräfte etc. pp. Und da denkt man sich, ah krass, das sind ja eigentlich auch Branchen, die in diesem Sinne too big to fail sein könnten. Ja, das Gesundheitswesen, wenn die irgendwie aufhören, dann ist aber hier Holland in Not, möchte ich sagen.
Ja.
Allerdings sind das aber Sektoren, bei denen man so vulgär psychologisch sagen könnte, da sind die Leute halt auch Opfer von einem Effekt, den man als Prisoners of Love bezeichnen könnte. Denn wenn sich halt so Klinikpersonal dazu entscheidet, zu streiken, dann liegen da natürlich halt auch Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, die halt um Leben und Tod kämpfen und wo das dann halt richtig, richtig krasse Auswirkungen haben kann. Ne? Also der einzige Grund, warum diese Branchen eigentlich gar nicht so in so eine erpressende Funktion reinkommen können und sich auch ihre Systemrelevanz zu Nutzen machen können, ist, dass das halt wirklich emotional hochgradig schwierig ist, sich für sowas zu entscheiden. An der Börse ist man da aber so, ja gut, im Zweifel springt halt Baba Staat ein und gut ist so.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt ja, dass andere Berufe, ne, wie jetzt zum Beispiel die Eisenbahner, vor denen habe ich ja auch immer so einen gewissen Respekt, ne, weil die ganz genau gecheckt haben, okay, wir sitzen hier an einem Punkt, wo wir mega wichtig sind, aber wenn wir einfach aufhören mit unserer Arbeit, dann verreckt auch nicht direkt jemand,
ja,
sondern es gibt einfach nur mega Stress. Ja. Die sagen dann halt einfach, nee, 10% mehr. Ja, genau. 7 oder so? Nee, halt dein Maul, 10.
Es ist wirklich geil. Also ich denke mir halt immer auch so, boah Leute, euer Hebel ist auch noch so viel größer. Also weil ihr könnt uns wirklich ficken, halt so richtig doll.
Aber eigentlich eben die Gesundheitsfachkräfte auch, aber du müsstest halt schon wirklich, ja, denen müsste man eigentlich beim Streiken helfen. Also da müsste man eigentlich fast schon so.
Aber ich meine, überleg doch mal, was in Deutschland los wäre, wenn halt die Pflegekräfte einfach mal sagen würden, pass mal auf, wir streiken jetzt alle 3 Tage. Ey, das ist doch wirklich, das ist wirklich dann ein Systemausfall. Also das ist wirklich too big to fail, halt so, ne? Weil dann halt die ganzen Angehörigen zu Hause so sind, so, wer kümmert sich gerade um meinen Opa? Herrgott, noch eins.
Nochmal ganz kurz dazu, aber ich habe Bekannte, die auch in der Umgebung von Köln in diesem Pflegesektor arbeiten. Und letztes Jahr gab es doch einen ewig langen Streik.
Das stimmt, ja.
Vom Klinikpersonal. Und es ist allen am Arsch vorbeigegangen.
Ja, es hat niemanden interessiert.
Also es war auch irgendwie, es hat niemanden interessiert. Ich war die ganze Zeit auch so, hä, das, was? Das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Ihr klatscht da euch die Finger wund im März 2020 und dann geht's jetzt mal wirklich an den Kampf und dann sind alle so, pff, ja, keine Ahnung.
Das ist ja aus humanistischen Gründen ja auch damals dann so gelaufen, dass es dadurch keine ganz heftigen Ausfälle gab. Ja, oder dass man nicht irgendwie riskiert hat, dass Menschen gar nicht mehr versorgt werden und so. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, die Lösung ist jetzt alle mal raus da und dann entsteht halt durch wirklich Gesundheitskrisen irgendwie ein ganz krasser Druck auf die Politik. Das ist ja auch äußerst zynisch, das so als Forderung zu haben. Es soll einfach nur die Schwierigkeit deutlich machen und natürlich halt auch das Potenzial, also auch deutlich machen, warum ist das eigentlich auch eine Branche, die wirklich too big to fail ist.
Das ist ja auch so eine Sache bei den Leuten, ne? Die Katastrophe ist erst da, wenn sie bei dir vor der Tür steht. Mhm. Die Leute kommen reihenweise ins Krankenhaus gerannt, regen sich mega auf darüber, dass sie da nicht direkt versorgt werden. Ja. Aber sobald sie dann wieder zu Hause sind und alles ist wieder gut, meinst du, die interessieren sich dann dafür, wenn das Klinikpersonal streikt?
Überhaupt gar nicht. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, das, was ich jetzt mal so gesagt habe, nämlich, wenn das mal systemisch irgendwie so bestreikt wird, dann gäbe es ja da große, ganz große Konflikte und ganz große Probleme. Diese Probleme sind ja bereits da. Also wir haben ja einfach durch diese, weiß ich nicht, durch diese Privatisierung des Gesundheitssektors haben wir real ja einfach eine Verschlechterung des Versorgungssystems. Durch die Einführung der Fallpauschalen hast du Effekte, dass Leute viel zu früh entlassen werden. Und sich da eigentlich dann weitere Krankheiten bilden. Also das gibt es ja bereits.
Gut, schließen wir die Pflegeklammer. Aber ja, wichtiger Gedanke. Auf jeden Fall sollten wir in einer der zukünftigen Folgen fortführen. Jetzt noch einmal ganz kurz zu unseren bonzigen Erpressern, die ganze Zeit den Staat dazu anhalten, sie doch aus ihrer selbst eingebrockten Misere wieder rauszuholen.
Ja.
Du merkst es schon, ich habe hier die Financial Times mir mal zu Gemüte geführt, ein Artikel genau zu diesem Thema, wo ein gewisser Ruchir Sharma sich darüber auslässt, dass es jetzt eben quasi zu viel geworden ist von dieser Retterei. Der sagt, dass also anstatt, dass das die Wirtschaft irgendwie re-energetisiert, bläht diese maximalistische Rettungskultur eben, okay, irgendeine Bank geht wieder in den Bach runter, ja, juhu, die Aufsicht kommt, die Reiter sind wieder da. Das bläht eben das Ganze auf und destabilisiert eigentlich das globale Finanzsystem. Also es ist quasi paradox, weil eigentlich stabilisiert man in dem Moment, wie gesagt, was auch immer das genau jetzt technisch bedeuten soll, aber indem man das tut, hält man ein inhärent instabiles System weiter am Leben. Er sagt quasi, dass also diese Prä-1929-Ära, da war das nämlich genau andersrum, ne? Die Leute waren ja, fuck it, ne? Ja, dann geht halt den Bach runter. Ja, uns doch egal, ja. So ungefähr, ne? Ist halt Kapitalismus. Die waren halt noch komplett so drauf, hat halt zu dieser großen 1929 Wirtschaftskrise geführt. Und Sharma sagt jetzt aber, wir sind gerade an dem gegenteiligen Extrem und sagt dann auf Englisch den Satz, constant rescues undermine capitalism. Also konstante Rettung unterminiert eben den Kapitalismus. Insofern, dass selbst Kapitalisten, die aus kapitalistischer Sicht für den Kapitalismus argumentieren, kritisieren also schon diese übermäßige Beteiligung von staatlichen Stellen, sobald es mal irgendwie blöd wird. Und ich meine, wir hatten jetzt gerade über den epistemischen Graben gesprochen zwischen diesen technokratischen und dem normalen das Alltagsleben. Das klingt
immer so, als würdest du damit irgendeine Stelle im Ozean meinen.
Ja, oder sagen wir dieser Verstehensbarriere, ja. um's einfacher auszudrücken. Aber die Tatsache oder die Problematik, die darin besteht, dass die Gewinne privat bleiben, aber die Verluste der Allgemeinheit angelastet werden, dafür muss man jetzt nicht Ökonomie studiert haben, um zu verstehen, dass man da jetzt wirklich abgezogen wird.
Richtig, und daran anschließend ein Text aus dem Makroskop-Magazin, welches ich wirklich empfehlen kann. Also wenn man sagt, ich möchte da irgendwie mal ein bisschen Einblick bekommen, dann empfehle ich Makroskop. So, das ist wirklich toll. Das kostet im Jahr irgendwie 40 Euro und man hat die ganzen Online-Artikel, das ist spektakulär. Und es gibt einen Text, der da heißt, der tiefere Grund aller Finanzkrisen von Werner von Tobel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Falls du uns zuhörst, Werner, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Er schreibt, weltweit bietet sich ein ähnliches Bild. Laut der Firma McKinsey hat sich das globale Finanzvermögen seit dem Jahr 2000 verdreifacht und beläuft sich aktuell auf 1540 Billionen Dollar, rund das 14-fache des globalen BIP von 112 Billionen. Ne, da sehen wir diesen Unterschied zwischen sogenanntem fiktivem Kapital und Realkapital. Anders als McKinsey sagt, bedeutet das aber nicht, dass die Schweiz oder die Welt immer reicher, wealthier wird. Im Gegenteil, das heißt, dass wir einen immer größeren Teil unserer Produktionskraft darauf verschwenden, um diese 1540 Milliarden zu verwalten, damit zu spekulieren und sie umzuschichten. Sinnbild dafür sind die riesigen Trading Floors, in denen hunderte von Händlern damit beschäftigt sind, Wertschriften weltweit zu verschieben. Für sie gäbe es nützlichere Beschäftigungen.
Ganz kurze Korrektur. 1.540.000 Milliarden.
Oh ja, Entschuldigung.
Man ist nicht gewöhnt daran, das auszusprechen.
Ja, stimmt. Das sind dann auch irgendwann so Größenordnungen, bei denen man auch richtig durcheinander kommt. Da werde ich dann so zurückgeworfen in meine Gymnasialzeit, dass ich denke, okay, ich zähle die Nullen, I guess. Und dann...
Ja, muss man ja so machen.
Genau, noch weitergehend. Noch viel teurer wird es, wenn die überschießenden Ersparnisse in Immobilien investiert werden und deren Preise hochtreiben. Das hat im konkreten Fall der Schweiz bewirkt, dass der Wert des Immobilienbesitzers der reichen Privathaushalte allein in den vergangenen 10 Jahren um 865 Milliarden Franken gestiegen ist, wovon aber nur maximal 50 Milliarden auf realen Bauinvestitionen beruhen. Preise werden einfach durch reine Spekulationsblasen in die Höhe getrieben, ohne dass da irgendjemand real in irgendwelche Häuser reales Geld pumpen würde.
Ja. Also es wird quasi mit Kapital hantiert, das fiktional
welches
ist.
Welches durchaus real wird. Es ist fiktional, aber es wird in dem Moment real, weil es dann in der Realität dazu führt, dass Menschen mehr Geld für Miete ausgeben müssen. Wir wissen es ja auch aus Deutschland, dass die allermeisten Menschen, die in Großstädten leben, mittlerweile 50% ihres Nettoeinkommens für die Miete bezahlen müssen. Mhm. Ja, 8,5 Millionen Menschen wohnen in Deutschland in beengtem Wohnraum, ja. Es ist ja wirklich total irre. Also man sucht irgendwie nach einer Wohnung in einer Großstadt und merkt ganz schnell, der freie Markt regelt hier einen verdammten Scheißdreck, ja. Es ist eigentlich allen ist alles scheißegal. Du bewirbst dich auf eine Wohnung und dein Gegenüber ist so, ja klar kannst du die Wohnung besichtigen, aber du musst für 13.000 Euro alle meine Möbel übernehmen und meine Einkäufe für 3 Jahre machen und dann lade ich dich vielleicht ein. So.
Auf eine gewisse Art und Weise regelt der Markt dann ja halt schon, aber in dem Sinne, dass er halt ganz brutal die Leute halt dann von sowas verdrängt. Also ich kenne mittlerweile mehrere Leute, die so auch sowas sagen wie, ach, ich wurde jetzt nach Lichterfelde weg gentrifiziert, so, weißt du, als ob du so auf, in Scheiße getreten bist oder so, weißt du? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist dysfunktional für die Menschen, auf jeden Fall. Klar, ganz klar, völlig klare Kiste.
Ja, genau. Ne? Wird auch hier beschrieben, ein Teufelskreis, die Produktion von Finanzvermögen, interessante Formulierung, ne? Die Produktion von Finanzvermögen. Ne? Die Produktion von Finanzvermögen ist die Folge der von den chronischen Überschüssen der Multis verursachten ungleichen Einkommensverteilung. Zugleich treibt das Finanzkapital die Ungleichheit weiter voran. Inzwischen sind über 40% der Schweizer Mietwohnungen im Besitz von renditemaximierenden Immobilienprofis. Anno 2000 waren es noch 29%.
Ja. Ja, klar, du hast jetzt gerade auch das gesagt, ne? Es ist eigentlich dann nicht real, aber es wird real, ja? Das heißt, irgendwie zwischen der Fiktion und der Realität gibt es so ein ganz seltsames Wechselverhältnis, in das ich als Nicht-Ökonom natürlich auch ja nur einen begrenzten Einblick habe oder mir das eben halt eben nur über solche Metaphern oder solche seltsamen Formulierungen wie Instabilität von Banken oder so erklären muss.
Ja, und was ich ganz, 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 ganz heftig finde, das ist am Ende des Textes, so im Outro, kommt er nochmal so mit sowas um die Ecke, wo ich so denke, Jesus fucking Christ, das kannst du doch nicht hier einfach irgendwie so, weil so ein bisschen am Ende so reinschreiben, sondern es muss doch irgendwie hier mal als unglaubliche Sensation markiert werden. Er schreibt nämlich, so kommt es, dass die Pflege der mittlerweile weltweit wohl schon über 1600 Billionen Dollar Finanzvermögen immer größere Teile unserer wirtschaftlichen Ressourcen verschlingt. So, und jetzt halten wir uns wirklich alle mal fest, weil jetzt kommt wirklich was Krasses. Über den Daumen gepeilt könnte der Normalkonsument ohne diese Last sein Realeinkommen um mindestens ein Viertel erhöhen. Und vor allem könnte er dieses viel entspannter genießen, ohne Angst vor der nächsten profitgetriebenen Entlassungswelle und ohne Angst vor den Folgen der nächsten Finanzkrise. Mhm. Also ich kann das jetzt natürlich nicht überprüfen, weil ich davon nicht so viel Ahnung habe. Aber das finde ich, also das daran ist ja alles komplett loco. Diese Zahl ist irre und auch so diese Aussicht, ja, ohne diese Last könnten wir jetzt halt irgendwie, könnten alle Menschen halt mal so um ein Viertel eine Lohnsteigerung erfahren. Ja. Jesus Christ.
Wir werden schon abgezogen, ich wiederhole mich.
Ja, wir werden schon krass abgezogen, ja.
Ganz am Ende vielleicht noch. Bei Durand in dem Buch fällt eben dann irgendwann auch der Begriff Parasitismus. Mit dem muss man natürlich unglaublich vorsichtig sein.
Absolut.
Weil auch im Nationalsozialismus eben so dieser Unterschied zwischen schaffendes und raffendes Kapital, ne? Und dann ja, halt auch, ne, der Parasit am Volkskörper und so. Damit muss man aufpassen, vor allem wenn das so eine antisemitische Wendung nimmt. Ich halte jetzt aber Durand für klug genug, nicht in diese Falle zu tappen. Gleichzeitig muss man aber dann auch sich mal überlegen, ob man nicht ohne diesen Einschlag doch auch über solche Dynamiken und solche Verhältnisse reden möchte, ne? Also wir haben uns jetzt gerade rangetastet an dieses Erpresserbild und da würde ich schon sagen, dass ich das auch unapologetisch und ohne das groß zurückziehen zu wollen auch bekräftige. Mit dem Parasitismusbegriff bin ich nicht so ganz zufrieden, aber trotzdem kann man ja sagen, dass dieses fiktive Kapital wie so eine Art totes Gewicht ist, was man so mit sich rumschleppen muss. Vielleicht passt das besser als, weißt du, wie so eine Art, wie so eine Steine im Rucksack, die ganze Restökonomie ja mitschleppen muss, so, ne?
Ja, genau. Ich glaube, was halt in diesem Parasitismusbegriff immer gefährlich vorbereitet ist, ist diese Vorstellung dieser Durchdringung, ne? Wir haben einen gesunden Organismus und dann kommt was von außen rein und macht den krank. Und ich würde halt sagen, das ist eine falsche Vorstellung von Kapitalismus, weil da viel wechselseitiger eigentlich Vorgänge sich vollziehen, ne? Das ist eben keine, nichts aufoktroyiertes, sondern wechselseitiger, aber das schwächt das Problem nicht ab, so.
Vielleicht sollte man sich da nicht in diesen Metaphern-Dschungel irgendwie verlieren, was Durand dann aber auch, er sagt, dass er diese Finanzialisierung, also diese Bemühung von den reichsten Leuten eigentlich nur noch Profit über dieses Umschichten von Kapital, von Zinsen, von direkten Beteiligungen an irgendwelchen Firmen, wo man selber nichts produziert, aber dann trotzdem mega viel Kohle bekommt. Er sagt, dass das ein Zeichen von Verfall ist. Er spricht zum Beispiel dann auch von so Händlern in den im Amsterdam des 16. Jahrhunderts, aber auch in den spätitalienischen Stadtstaaten, wo es genau zu so solchen Verhältnissen gekommen ist, dass so einige überhaupt sich nicht mehr an der realen Ökonomie beteiligt haben, sondern einfach nur noch so Rechte hatten an bestimmten Gewinnen und irgendwelche Beteiligungen und so weiter und so fort. Und er sagt eben, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es insgesamt gar nicht so gut läuft. Ist ja auch klar, ne? Wenn insgesamt du keine Wachstumsraten hast und die Leute sich hier Sachen vom Munde absparen müssen, alle unter der Inflation leiden, aber gleichzeitig gibt's andere, die, was weiß ich, wie viel Geld anhäufen, das passt natürlich nicht gut zusammen.
Absolut. Vielleicht kann man zum Ende hin dann noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die du hier noch in unser lustiges Google Doc reinkopiert hast. Das ist zumindest für alle Leute relevant, die in Berlin leben. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr an den Stadtrand zurückgedrängt, dass es euch zu schwer fällt, zu dieser Veranstaltung zu kommen.
Ich war selber jetzt noch nicht da, aber das Sommersemester läuft und es gibt eine Ringvorlesung im Henry-Ford-Bau. Finanzkrisen und Geldsysteme. Da wird wahrscheinlich von versierteren und beleseneren Menschen als uns das Ganze nochmal genauer aufgerollt. Wer jetzt irgendwie Geschmack gefunden hat an dem, was wir gerade erzählt haben, der kann sich da ja nochmal richtig informieren oder ab und zu nochmal hinkommen. Das ist montags von 14 bis 16 Uhr. Das soll's mal wieder gewesen sein, oder?
Jawohl. Machen wir einen Deckel drauf. Schön, dass ihr am Start wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir bemühen uns um Regelmäßigkeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen.
Jetzt um Spenden zu bitten, das wäre frech. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht.
Ja, genau. Das wäre ja auch fiktives Kapital, was uns dann zugespielt werden würde.
Also, ne, gebt uns mal Geld für die Podcast-Folgen, die wir noch produzieren werden.
Ja, genau. Wir versprechen euch, dass ihr Geld investieren könnt in die Podcast-Folge, die wir in 2 Jahren aufnehmen werden. Versprochen.
Versprochen. Im Mai irgend anno dunemals oder in Zukunft treffen wir uns auf jeden Fall. Mir hat das auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht. Das war eine schöne Folge, auch wenn es ein sehr trockenes Thema war. Wir haben uns Mühe gegeben, das ein bisschen anzufeuchten. Und ob uns das gelungen ist, das müsst ihr entscheiden.
Richtig.
Schön, dass wir wieder eine Folge gemacht haben. Bis denn.
Bis dahin, macht's gut.